Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um den Bauernhof. Wie erntet man Getreide? Wie viel Milch gibt eine Kuh? Was fressen Schweine? Was macht der Bauer im Winter? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawoll! Abenteuer und Action! Genau das Richtige für mich!
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig. Eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La 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 la!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt! Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste, er kann sich in alles verwandeln.
Au, 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 au.
Hör dir das mal an, Tess. Habe ich gerade in meinem Buch Spezielles Spezialwissen für Spezialisten gelesen. Hier steht... Wissenschaftliche Untersuchungen in Südost-West-Pusselonien haben ergeben, dass herausragend intelligente Fachexperten besonders viel Urlaub brauchen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Mensch, Tess, herausragend intelligente Fachexperten, die meinen mich! Und das heißt, ich sollte dringend mal wieder Urlaub machen.
Was hast du gesagt? Urlaub machen?
Genau.
Dann dürfte dich das hier ja wohl interessieren. Das hab ich nämlich eben gelesen. In der Zeitung. So. Aktivurlaub auf dem Bauernhof. Seien Sie ein Bauer und machen Sie alles selbst. Kümmern Sie sich um Kühe, Schweine und Hühner. Buchen Sie noch heute Ihren Aktivurlaub auf dem Bauernhof. Telefon.
Aktivurlaub auf dem Bauernhof? Mich um das Viehzeug kümmern? Nee, nix für mich. Das ist doch keine Erholung, das ist Stress.
Mensch, Theo, nun stell dich mal nicht so an.
Nix gibt's. Im Urlaub will ich meine Ruhe haben. Am Strand liegen, Bücher lesen.
Oh, wie langweilig. Oder, Quentin? Siehst du, Theo, Quentin ist auch meiner Meinung. Also, wir machen Aktivurlaub auf dem Bauernhof.
Nee.
All die Tiere, alles selber machen, Traktor fahren. Da ist wenigstens was los. Da gibt's Action.
Aber, Tess...
Nix aber. Auf geht's zum Bauernhof.
Ohne die Bauern und ihre Arbeit auf dem Bauernhof würden wir im Supermarkt vor leeren Regalen stehen. Die Bauern versorgen uns mit Getreide, Milch, Fleisch, Gemüse, Obst und vielen anderen Lebensmitteln. In Deutschland stellen sie rund 90% aller Lebensmittel her, die wir brauchen. Und nicht nur das. Die Bauern sorgen dafür, dass Äcker, Wiesen und Weiden nicht wieder zu Wäldern werden. Denn diese Flächen gibt es nur, weil Bauern sie über Jahrhunderte hinweg bearbeitet haben. So erschaffen die Landwirte eine Landschaft, in der wir uns erholen, wandern oder spielen können. Wie sich das Leben der Landwirte abspielt, können wir erfahren, wenn wir Urlaub auf dem Bauernhof machen.
Theo, hast du schon deinen Koffer gepackt?
Tess, wollen wir nicht doch lieber ans Meer fahren?
Nee, wir fahren zum Bauernhof. Und da leben wir wie die Bauern, mit Traktorfahren und allem drum und dran.
Okay, wenn's unbedingt sein muss. Der Klügere gibt nach. Aber vorher gehen wir noch kurz in die Bibliothek. Ein paar Bücher ausleihen.
Hä? Wofür das denn?
Zum Lesen natürlich.
Auch was?
Du hast doch überhaupt keine Ahnung vom Bauernhof. Wie man mit den Tieren umgeht, wie man pflanzt und erntet.
Tja.
Und deshalb hole ich ein paar Bücher und kann dir dann mit meinem phänomenalen Wissen helfen.
Meinst du wirklich, dass das nötig ist?
Klar. Oder wusstest du zum Beispiel, wie die Menschen damals zu Bauern wurden?
Nö.
Siehst du? Da fängt's schon an. Also, ab in die Bibliothek.
Die ersten Menschen hatten noch keine Supermärkte, in denen sie sich Lebensmittel kaufen konnten. Wenn sie etwas essen wollten, mussten sie Tiere jagen und Beeren, Früchte, Nüsse und Wurzeln sammeln. Sie waren Jäger und Sammler, ständig auf der Suche nach etwas Essbarem. Sie zogen von einem Ort zum anderen, sobald es für sie nicht mehr genug Tiere zum Jagen oder nicht mehr genug essbare Pflanzen gab. Irgendwann entdeckten sie, dass aus weggeworfenen Samen und Knollen neue Pflanzen wuchsen. Diese Entdeckung brachte sie auf die Idee, Löcher in den Boden zu graben und die Pflanzensamen zu vergraben. Aus den Samen wuchsen Pflanzen, die sie ernten konnten. Nun mussten sie nicht mehr umherziehen und Pflanzen suchen. Sie brauchten sie nur noch anzupflanzen und dann später ernten. Im Laufe der Zeit legten sie sich eigene Äcker an, auf denen sie Getreide anbauten. Da die Menschen nun längere Zeit an einem Ort blieben, bauten sie sich feste Häuser. Kleine Dörfer entstanden. Nun begannen die Menschen auch, wild lebende Tiere zu zähmen. Und die lieferten ihnen Milch, Fleisch, Wolle und Eier. Nun mussten die Menschen auch nicht mehr ständig auf die Jagd gehen. Denn sie konnten ja jederzeit ein Tier schlachten, sobald sie Hunger hatten. Im Laufe der Zeit verbesserten die Menschen den Anbau der Pflanzen und legten Felder an. Aus den einst umherziehenden Jägern und Sammlern waren Bauern geworden, die ihren Acker bestellten.
Es gibt doch nichts Langweiligeres als so eine Bibliothek. Theo, nun komm, du hast dir jetzt schon 14 Bücher ausgesucht. Das reicht doch.
Ja, ja, aber das hier muss ich noch mitnehmen. Der Titel des Buchs klingt sehr interessant. Kuhmist und Schweinedreck. Warum's dem Bauern stinkt. Tipps und Tricks für den Landwirt mit den besten Bauernregeln. Das nehme ich auch noch mit.
Was für Bauernregeln?
Naja, uralte Weisheiten, die was über das Leben der Bauern aussagen. Kostprobe gefällig?
Wenn's sein muss.
Zum Beispiel diese Bauernregel. Jeder Bauer braucht viel Kraft, damit er all die Arbeit schafft.
Uiuiuiuiuiui.
Die Arbeit auf einem Bauernhof war früher sehr anstrengend. Fast alles musste von Hand gemacht werden. Es gab nur wenige Maschinen. Auf dem Feld halfen Pferde und Ochsen, die schweren Pflüge über den Acker zu ziehen. In den vergangenen 100 Jahren entwickelte sich die Landwirtschaft schnell weiter. Immer mehr Maschinen, wie beispielsweise Traktoren, Mähdrescher und Melkanlagen, erleichterten die Arbeit. Zudem wurden künstliche Dünger erfunden, die man auf die Felder aufbrachte und so die Ernte verbesserte. So brauchen die Bauern heute viel weniger Arbeitskräfte als früher. Dank Technik und neuer Erfindungen können sie mehr von ihren Feldern ernten und größere Viehherden betreuen.
Oh, ist das schön hier auf dem Bauernhof. Und wie viele Gebäude es hier gibt. Ein Wohnhaus, Ställe für die Tiere, Scheunen für Futter, Geräte und Maschinen.
Ja, zum Glück ist das hier ein moderner Bauernhof und nicht wie früher. Sonst würden wir es vor lauter Gestank nicht aushalten.
Wieso?
Früher lebten die Bauern doch gemeinsam mit ihren Tieren in einem Haus. Da gab's keine Wände. Die haben direkt neben ihren Tieren geschlafen, gearbeitet und gekocht.
Na, Mahlzeit. Da haben wir ja noch Schwein gehabt. Und jetzt lass uns gleich loslegen. Ist ja schließlich ein Aktivurlaub und wir übernehmen die Rolle des Bauern.
Leider.
Und deshalb gehen wir jetzt auch gleich zu deinen Artgenossen.
Zu meinen Artgenossen?
Richtig. Zu den Rindviechern.
Sehr witzig, Tess.
Die Rinder, die wir auf den Bauernhöfen sehen, stammen vom Auerochsen ab. Diese wildlebenden Rinder konnten die Menschen vor ungefähr 9000 Jahren zähmen. Sie züchteten diese Tiere und im Laufe der Zeit entstanden über 300 verschiedene Rinderrassen. Die unterscheiden sich durch Größe, Farbe und Körperform und werden auf einem Bauernhof unterschiedlich genutzt. So gibt es zum Beispiel Milchrinder wie die Schwarz-Weiß-Gescheckten. Die geben sehr viel Milch. Dann gibt es Tiere, die als Fleischrind genutzt werden. Sie liefern gutes Fleisch. Und dann gibt es noch die Zweinutzungsrinder. Die werden, wie der Name schon sagt, auf zweierlei Art genutzt. Sie liefern Fleisch und Milch. Solche Zweinutzungsrinder erkennt man zum Beispiel an ihrem schwarz-bunten Fell. In Süddeutschland werden hauptsächlich Rinder mit bräunlichem Fell gehalten. Denn diese Tiere sind robust, haben starke Glieder und Klauen und können sich so ihr Futter auch in unebenem, steilem Gelände in den Bergen holen.
Hallo, ihr Rindviecher! Ah, also wenn ich das hier so sehe, mein Gott, bin ich froh, dass ich keine Kuh bin.
Wieso?
Null Action. Den ganzen Tag neben anderen Kühen rumstehen. Vor mir so ein Futtertrog und eine Wassertränke. Nee.
Das ist hier eben ein Anbindestall. Viel wohler fühlen die sich in einem Laufstall. Dort können sie nämlich frei herumlaufen, ruhen und schlafen.
Und vor allem Heu fressen. Schau doch, die ganze Zeit kauen die. Die hören ja gar nicht mehr auf zu kauen. Vielleicht fressen die ja gar kein Heu, sondern Kaugummis. Riesige Kuhkaugummis.
Kühe kauen jeden Tag bis zu 8 Stunden. Denn Kühe fressen kein Fleisch. Sie sind Vegetarier. Das heißt, sie fressen nur Pflanzen. Weil Gräser und Kräuter schwer zu verdauen sind, haben Kühe ein raffiniertes Verdauungssystem. Sie haben nicht nur einen Magen, so wie wir, sie haben 4 Mägen. Neben dem normalen Magen haben sie 3 weitere Vormägen. Zunächst schlucken Kühe ihr Futter hinunter, ohne es zerkaut zu haben. Dieses unzerkaute Futter landet in einem der Vormägen. Hier zersetzen Bakterien die schwer verwertbaren Pflanzenteile. Dann geht die Reise weiter, in den nächsten Vormagen, in dem das Futter zu kleinen Ballen geformt wird. Diese Ballen befördert die Kuh wieder hoch ins Maul und kaut das Ganze wieder durch. Deshalb nennt man die Kuh auch Wiederkäuer. Ist alles gründlich durchgekaut, schluckt die Kuh alles wieder hinunter. Das durchgekaute Futter wandert durch einen weiteren Vormagen und landet schließlich im eigentlichen Magen. So schaffen es Kühe, in kurzer Zeit viel Nahrung aufzunehmen, die sie später dann in Ruhe verdauen.
So, Ärmel hochgekrempelt und los geht's mit dem Melken. Na, wer von euch Rindern will mir denn als erstes die Milch geben? Du da hinten?
Tess, das geht doch nicht.
Wieso?
Wieso? Weil das keine Kuh, sondern ein Stier ist.
Hä?
Die männlichen Rinder heißen Bulle oder Stier. Kälber heißen die ganz jungen Rinder.
Und die weiblichen Rinder, das sind die Kühe, die mit den Eutern.
Genau.
Na dann mal ran an die Euter und Milchmelken.
Lass das mal lieber mich machen. Hab doch schließlich alles über Landwirtschaft gelesen. Bin jetzt sozusagen ein Profibauer.
Na, dann melk mal los, du Profibauer.
Also, liebe Kuh, ganz, ganz ruhig. Theo macht dir nichts. Oh, so, Sitze in die Hand nehmen und melken. Na, komm schon.
Du bist ja wirklich ein super Melker. Da kommt ja noch nicht mal ein Tröpfchen Milch raus.
Also, das liegt aber nicht an mir. Dieses Vieh will irgendwie nicht. Nun komm schon. Blöde Kuh.
Eine Kuh gibt in einem Jahr durchschnittlich 6.000 bis 7.000 Liter Milch. Jeden Tag werden sie gemolken. Und zwar morgens und abends. Früher musste das der Bauer mit der Hand machen. Heute übernehmen diese Arbeit Melkmaschinen. Dabei reinigt der Bauer zunächst das Euter der Kuh und stülpt dann über alle 4 Zitzen kleine Röhren. Das sind Gummisauger, die über Schläuche mit einer Pumpe verbunden sind. Die Pumpe ahmt sozusagen die Saugbewegungen eines kleinen Kalbes nach. Dadurch beginnt die Milch zu fließen und landet in einem großen Tank. Von hier aus wird sie in einen Milchtankwagen gefüllt und zu einer Molkerei gebracht. Dort wird die Milch erhitzt, um schädliche Bakterien abzutöten. Im nächsten Schritt wird die Milch homogenisiert. Dabei werden die winzigen Fetttröpfchen in der Milch zerkleinert. denn sonst würde sich das Fett an der Oberfläche der Milch als Rahm absetzen. Jetzt kann die Milch in Flaschen oder Pappkartons abgefüllt und in den Supermarkt gebracht werden. Oder aus der Milch werden Lebensmittel wie Quark, Joghurt, Sahne oder Käse gemacht.
Na, Theo, immer noch keine Milch?
Tja, also...
Die geben bestimmt Milch, wenn ich den Kühen zur Entspannung ein kleines Liedchen singe.
Tess, bitte nicht!
Liebe Kühe, gebt euch Mühe! Oh. Dieser Knilch will doch nur eure Milch!
Gnade, bei deinem Gesang wird ja die Milch sauer!
Pah! Was verstehst du denn schon von Musik? Lern erst mal melken, du!
Wie heißt es so schön? Das Melken vieler Kühe macht dem Bauer Mühe. Und jetzt raus hier. Die frische Luft tut gut.
Was wohl in diesem Stall hier ist? Ja, wie sieht's denn hier aus? Wie im Schweinestall.
Das ist auch einer.
Bei uns in Deutschland werden über 26 Millionen Schweine gehalten. Auch bei den Schweinen gibt es verschiedene Rassen. Das kann man auch leicht an der Farbe der Tiere erkennen. Sie sind rosa, schwarz, gefleckt oder weiß. In Deutschland sind Schweine die wichtigsten Fleischlieferanten. Ihr Fleisch ist so beliebt, weil es vielen gut schmeckt und auch wichtige Nährstoffe liefert. Aus dem Fleisch machen die Metzger Schnitzel, Braten, Schinken und hunderte von Wurstsorten. Im Schnitt isst jeder von uns rund 50 Kilo Schweinefleisch in einem Jahr.
Hier stinkt's vielleicht. Wären wir doch nur ans Meer gefahren. Da hätte ich in Ruhe meine Bücher lesen können.
Quentin gefällt es jedenfalls. Er spielt mit den kleinen Ferkeln.
Können wir jetzt gehen?
Erst müssen wir die Schweine noch füttern.
Wenn es unbedingt sein muss.
Ja, es muss. Ist doch schließlich Urlaub auf dem Bauernhof zum Selbermachen.
Also ich halte den Gestank nicht mehr aus. Lass uns lieber wieder raus an die frische Luft.
Stell dich nicht so an, Theo. Da kenne ich nämlich einen Bauernspruch. Riecht im Stalle er den Duft, holt der Bauer ganz tief Luft.
Früher haben die Bauern ihre Schweine im Freien gehalten. Dort suchten die Tiere nach ihrem Futter. Schweine sind Allesfresser. Sie fressen Eicheln, Bucheckern, Pilze und Knollen. Aber auch Tierisches, wie Frösche, Käfer, Würmer oder Mäuse. Heute werden fast alle Schweine in Ställen gehalten. Dort werden sie mit Mais, Getreide, Rüben, Erbsen und gekochten Kartoffeln gefüttert. Bauern, die Schweine halten, haben im Schnitt 250 Tiere auf ihrem Hof. Es gibt aber auch Schweinehalter, die tausende Tiere haben. Im Stall werden die Schweine meist in kleinen Gruppen von bis zu 25 Tieren gehalten. Das mögen die Schweine, denn es sind gesellige Tiere, die auch gerne spielen. Jede Gruppe hat ein eigenes Abteil, in dem ein Futtertrog und eine Wassertränke steht.
Stinkt immer noch.
Oh, gehst du weg, du fette Sau?
Aber Tess, was fällt dir ein?
Nein, ich meine doch nicht dich, sondern die Sau da hinten.
Das ist keine Sau, das ist ein Eber, ein männliches Tier. Ein weibliches Schwein heißt Sau.
Ja, Herr Superschlau. Dann weißt du ja auch, was für ein Schwein das da vorne in der Ecke ist.
Welches?
Na das, das so gelb aussieht.
Das ist ein, das ist eines der äußerst seltenen nordasiatischen Postschweine. Die gab es damals im alten China. Diese Schweine wurden eingesetzt, um den Kaisern der Ping-Pong-Dynastie gute Botschaften aus fernen Ländern zu übermitteln. Und zur Belohnung wurden die Schweine mit goldgelbem Goldstaub angemalt. Deshalb sind die nordasiatischen Postschweine auch gelb. Glaube ich.
Und ich glaube, dass diese Geschichte unter aller Sau ist. Das ist nämlich kein nordasiatisches Postschwein, sondern Quentin. Der hat sich nämlich eben in eine Sau verwandelt.
Eine Sau bekommt zweimal im Jahr Nachwuchs. 10 bis 12 Ferkel bringt sie jedes Mal zur Welt. Nach der Geburt trinken die Ferkel aus den Zitzen ihrer Mutter Milch. Nach 4 Wochen verlassen sie ihre Mutter. Der Bauer bringt sie dann in den Ferkelstall. Dort ist es warm. Das mögen die Kleinen. Die älteren Schweine lieben kühlere Temperaturen und leben deshalb in einem anderen Stall. 10 Wochen nach der Geburt wiegen die kleinen Schweine etwa 20 Kilogramm. Nun kommen sie in einen Maststall, in dem sie gemästet werden. 4 Monate dauert das. In dieser Zeit frisst jedes Tier fast 300 Kilo Futter. Wenn das Schwein ein halbes Jahr alt ist, ist es ungefähr 100 Kilo schwer und wird geschlachtet.
So, die Tiere haben wir mit Futter versorgt. Jetzt kümmern wir uns um den Nachschub.
Du meinst, wir müssen jetzt Getreide ernten?
Jawohl! Und endlich können wir Traktor fahren!
Auch das noch!
Los, Theo! Komm auf den Traktor!
Kannst du so ein Ding überhaupt fahren?
Keine Sorge! So, Motor an! Und jetzt Gas geben!
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer. Das sind unsere wichtigsten Getreidearten. Es gibt Sommer- und Wintergetreide. Das Sommergetreide wird im Frühjahr ausgesät und das Wintergetreide im Herbst. Der Anbau von Getreide ist aufwendig. Zunächst muss der Bauer den Boden der Felder mit einem Pflug auflockern und dabei die Pflanzenreste der letzten Ernte mit der Erde vermischen. Im nächsten Schritt macht er den aufgewühlten Boden mit einer Egge wieder etwas glatter. Er ebnet den Boden. Jetzt kann es losgehen. Der Bauer sucht sich das Getreide aus, das er anbauen will. Zum Beispiel ein Wintergetreide, den Winterweizen. Nun kann der Bauer mit dem Aussäen beginnen. An seinen Traktor hängt er sich eine Sämaschine. Die hat einen großen Behälter, in den er die Saatkörner schüttet. Jetzt fährt er mit dem Traktor über sein Feld und die Sämaschine macht alles alleine. Sie drückt tiefe Rillen in die Erde, lässt einzelne Saatkörner in die Rillen fallen und deckt die Saatkörner sofort wieder mit Erde zu. In den feuchten Herbsttagen beginnt das Getreide zu keimen und wächst bis zum Winter zu einer kleinen Pflanze heran. Die wächst dann weiter, wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird. Ungefähr 10 Monate, nachdem der Bauer das Wintergetreide ausgesät hat, kann er es ernten.
Sehen ja schön aus, die Felder. Bloß, auf welchem Feld sollen wir denn jetzt ernten? Sieht alles irgendwie gleich aus.
Meine liebe Tess, zum Glück hast du ja einen ausgewiesenen Fachmann wie mich dabei. Also, am einfachsten ist es mit dem Hafer. Da sind die Körner nicht in einer Ähre, sondern die Haferkörner hängen wie kleine Glöckchen einzeln nebeneinander.
Aha.
Die Gerste erkennst du an den Grannen, die wie lange Haare herunterhängen.
So, so.
Den Weizen erkennt man an seinen dicken Ähren. Und Roggen erkennst du an der grau-grünen Färbung.
Oh, dann ernten wir Weizen und Roggen. Da kann man so lecker Brot und Brötchen draus machen.
Oh.
Wenn die Zeit zum Ernten gekommen ist, setzt sich der Bauer in seinen Mähdrescher und fährt aufs Feld. Der Mähdrescher erledigt alles von alleine. Beim Fahren über das Getreidefeld dreht sich vorne am Mähdrescher eine längliche Trommel mit scharfen Messern. Die schneiden die Getreidehalme ab. In der Maschine werden auch sogleich die Körner aus den Ähren entfernt und das Korn vom Stroh getrennt. Das Getreide landet in einem Behälter des Mähdreschers, dem Korntank. Und das Stroh fällt wieder hinten aus dem Mähdrescher aufs Feld. Ist der Korntank voll, wird das Getreide auf einen Anhänger umgeladen und der Bauer kann weiter mähen.
Also dieser Traktor ist ja ein bisschen lahm für meinen Geschmack. Naja, vielleicht fährt der Mähdrescher ein bisschen schneller. Was meinst du, Theo?
Ich meine, dass es jetzt am besten Winter sein sollte.
Wie bitte?
Naja, im Winter gibt's auf dem Bauernhof nicht so viel zu tun. Da könnte ich wenigstens in Ruhe lesen und mich meinen wissenschaftlichen Studien widmen.
Oh, fängst du schon wieder damit an?
Im Winter hat es der Bauer etwas ruhiger. Es muss nichts gesät oder geerntet werden. Die Zeit nutzt der Landwirt, um seine Maschinen wie Traktor und Mähdrescher, seine Scheune und beschädigte Zäune auf den Weiden zu reparieren. Im Frühjahr hat der Bauer viel zu tun. Er bringt die Gülle auf die Felder, die sich während der Wintermonate in den Viehställen angesammelt hat. Mit Traktor und Pflug geht's raus auf den Acker, um den Boden für die Pflanzen vorzubereiten. Er sät das Sommergetreide aus und bringt die Kartoffeln in den Boden. Außerdem muss er das Gras mähen und das Heu ernten. Im Sommer geht's wieder raus auf die Felder. Mit dem Mähdrescher erntet der Bauer das Getreide. Und im Herbst bereitet er dann die abgeernteten Felder für die nächste Wintersaat vor und sät das Getreide aus.
So, da wären wir wieder auf unserem schönen Bauernhof. Was ist denn das für ein Lärm?
Das sind die Hühner. Irgendwie erinnert mich das Gegacker an deinen Gesang.
Sehr witzig, Theo.
Vielleicht sind die Hühner aber auch nur aufgeregt. Wie heißt es so schön? Eilt der Bauer schnell herbei, legt das Huhn ruckzuck ein Ei.
Auf vielen Bauernhöfen leben auch Hühner. Und die Hennen legen fast jeden Tag ein Ei. Im Inneren ihres Körpers haben sie Eierstöcke, in denen sich unzählige Eizellen befinden. Und jeden Tag kann sich eine dieser Eizellen zu einem Ei entwickeln. Zu Beginn reift die Eizelle zu einer sogenannten Dotterkugel heran. Wird diese Dotterkugel von Samenzellen eines Hahns befruchtet, entwickelt sich ein Küken. Dieses Ei muss die Henne warm halten und 3 Wochen lang bebrüten. Dann will das Küken aus dem Ei. Es durchstößt die Eierschale und schlüpft heraus. Bleibt die Dotterkugel unbefruchtet, wird daraus ein Ei, welches wir später essen können.
Tess, habe ich dir eigentlich schon von der wichtigsten Bauernregel überhaupt erzählt?
Nö.
Also, die wichtigste Bauernregel von allen lautet: Was der Bauer dringend braucht, ist ab und an ein Urlaub.
Und was willst du mir damit sagen?
Dass ich genug hab. Ich brauch Erholung. Also, ab nach Hause.
Na gut, weil du's bist. Aber wir nehmen uns noch ein paar Eier mit. So, ein Ei für Quentin, eins für Theo und eins für mich.
Und jetzt ab nach Hause.
Hühner werden auf 3 verschiedene Arten gehalten. In Käfigen, auf dem Boden eines Stalls oder draußen im Freien. Wenn Hühner in Käfigen gehalten werden, sitzen sie meist mit anderen Tieren zusammen. In den Käfigen ist es meist so eng, dass die Tiere nicht scharren oder mit den Flügeln schlagen können. Die gelegten Eier fallen auf Förderbänder und werden automatisch abtransportiert. Etwas mehr Platz haben die Hühner bei der Bodenhaltung. Tagsüber bewegen sie sich frei in einem Stall. Und ihre Eier legen sie in Nester. Nachts schlafen die Hühner auf Sitzstangen. Weil der Bauer mehr Platz für die Tiere und mehr Zeit zum Einsammeln der Eier braucht, sind die Eier aus Bodenhaltung auch etwas teurer. Und dann gibt es noch die Freilandhaltung. Hier können die Hühner draußen frei herumlaufen. In den Stall gehen sie nur nachts oder wenn sie ein Ei legen. Eier aus Freilandhaltung kosten zwar etwas mehr, dafür können die Tiere aber so leben, wie sie sich am wohlsten fühlen.
Theo, magst du auch ein Spiegelei? Von glücklichen Hühnern aus Freilandhaltung.
Nein, danke. Kein Appetit. Hier, ist für dich ein Brief. Ist heute mit der Post gekommen.
Ein Brief?
Bin ich froh, dass wir nicht mehr auf diesem Bauernhof sind, wo man alles selbst machen muss.
Oh, ein Brief von Tante Tesselise.
Das war kein Urlaub, das war Stress. Total anstrengend. Jetzt brauche ich erstmal Urlaub, um mich davon zu erholen.
Und ich weiß auch schon, wo wir Urlaub machen.
Hä?
Bei meiner Tante. Die hat mir eine Einladung geschickt. Wir können bei ihr Urlaub machen.
Und wo wohnt die?
Na, auf dem Bauernhof.
Oh nein!
Ha 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 ha!
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über Hunde. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt um Hunde. Wie gut hören Hunde? Können Hunde träumen? Wie viele Hunderassen gibt es? Was muss ein junger Hund lernen? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Vielleicht im Regal. Oder hier drüben. Irgendwo muss er doch sein. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab ihn doch hier hingelegt. Verdammt.
Theo, was ist denn das für ein Lärm? Wo steckst du denn?
In meiner Werkstatt.
Och, wie sieht's denn hier aus? Wie nach einem Erdbeben. Kannst du mir mal verraten, was das soll? Veranstaltest einen Krach, schmeißt alle möglichen Sachen durch deine Werkstatt.
Mein Knördelschwabbelisator ist weg.
Was für ein Knördel?
Mein Knördelschwabbelisator.
Was soll denn das sein?
Verstehst du eh nichts von. Den brauche ich für eine meiner Erfindungen. Und jetzt ist er weg.
Dein Knördeldingens ist bestimmt noch da. Du findest ihn nur nicht. Nachher kein Wunder. Bei deiner Unordnung?
Er ist wirklich verschwunden. Ich habe überall gesucht, ehrlich. Er ist weg. Einfach weg. Und weißt du, was das bedeutet?
Nö.
In meine Werkstatt ist jemand eingebrochen und hat meinen Knördelschwabbelisator gestohlen.
Ein Einbrecher? In deiner Werkstatt? Was soll denn da jemand mit deinen komischen Knödelwödel?
Schwabbelisator!
Ach, wie auch immer anfangen. Das braucht doch kein Mensch.
Hast du eine Ahnung? Der wurde aus meiner Werkstatt gestohlen. Bestimmt im Auftrag irgendwelcher Wissenschaftsspione, die meine bahnbrechende Erfindung an sich reißen wollen.
Tja, und jetzt?
Damit das nicht nochmal passiert, hilft nur eins. Ich muss meine Werkstatt einbruchsicher machen, um meine sensationellen Erfindungen besser zu schützen. Und ich weiß auch schon wie.
Und wie?
Ich brauche jemanden, der meine Werkstatt bewacht.
Und wer soll das sein?
Ein Hund. Der bellt sofort, wenn einer kommt und vertreibt jeden Einbrecher.
Ein Hund?
Jawohl. Ich besorge mir einen Hund.
In Deutschland leben etwa 5 Millionen Hunde. Damit zählt der Hund zu den beliebtesten Haustieren. In vielen Familien lebt einer dieser Vierbeiner und ist dort insbesondere für Kinder ein tierischer Freund, mit dem man spielen und kuscheln kann. Hunde übernehmen aber auch nützliche Aufgaben. Schäfer setzen sie ein, damit sie auf die Schafherden aufpassen. Sie helfen blinden Menschen, sich im Alltag zurechtzufinden. Und als Wachhunde sind sie ideale Aufpasser. Seit vielen tausend Jahren leben Mensch und Hund zusammen. Wissenschaftler vermuten, dass vor ungefähr 15.000 Jahren die Menschen damit begannen, Wölfe zu zähmen. Die Wölfe sind sozusagen die Vorfahren der heutigen Haushunde.
Theo will einen Hund. Ich kann's nicht fassen.
Wieso? Was ist daran so ungewöhnlich?
Als ich einmal eine Katze wollte, hast du einen Riesenaufstand gemacht. Ein Haustier kommt mir nicht ins Haus.
Das ist eben ein Notfall. Ich brauche einen Hund, der meine wertvollen, bahnbrechenden Erfindungen bewacht.
Ich glaub ja eh nicht an deine komische Einbrechergeschichte. Aber mir soll's recht sein. Ich freue mich auf den Hund. Da kommt endlich mal richtig Action in die Bude. Na, was meinst du, Quentin? Und was für einen Hund willst du dir holen?
Eine gute Frage.
Dalmatiner, Dogge, Dackel, Schäferhund, Terrier, Boxer und so weiter und so fort. Etwa 400 Hunderassen gibt es. Viele dieser Rassen gibt es nur, weil sie über Jahrhunderte hinweg von Menschen gezüchtet wurden. Außer den Rassehunden gibt es noch unzählige Mischlinge. Zudem gibt es auch noch verwilderte Haushunde. Sie leben vor allem im Orient und in Südamerika. Dort streunen sie herum und ernähren sich von Abfällen und toten Tieren. Zwar sehen all die Hunderassen unterschiedlich aus, aber sie haben vieles gemeinsam. Ob Schäferhund oder Dackel, ob Pudel oder Dogge. Alle Hunderassen haben die gleiche Anzahl von Knochen, nämlich 321. Und auch die Zahl der Muskeln ist bei allen Rassen gleich. Unterschiede gibt es in der Größe und in der Form des Körperbaus. Ein Rottweiler hat beispielsweise einen breiten und tiefen Brustkorb. Bei einem Windhund ist er lang und flach. Auch bei der Form der Schnauze unterscheiden sich Hunde. Es gibt kurzschnauzige Hunde, wie den Mops, und langschnauzige Rassen, wie den Collie.
Theo, das ist jetzt das 18. Buch über Hunde.
Großtückischer Schlammhund wühlt den ganzen Tag im Dreck. Sehr friedlich, bellt fast nie. Nee, der kommt für mich nicht in Frage.
Wie viele Hundebücher willst du denn noch lesen?
Andalusischer Pinselpinscher? Ausgewachsen hat er die Größe einer Banane. Nee, auch kein Hund für mich. So geht das nicht weiter.
Weißt du jetzt, was für einen Hund du dir holen willst?
Nein, aber bald. Wir suchen uns nämlich jetzt einen aus. Und zwar im Tierheim. Los geht's.
Wer sich einen Hund zulegen möchte, sollte sich das vorher gut überlegen. Denn ein Hund ist kein Gegenstand, den man einfach in die Ecke legen kann, wenn man ihn nicht mehr will. Ein Hund ist ein Lebewesen, um das man sich kümmern muss. Und das über viele Jahre hinweg. Denn Hunde werden etwa 12 bis 13 Jahre alt. Für einen Hund braucht man viel Zeit. Er will sich bewegen und deshalb muss man mit ihm jeden Tag mehrmals nach draußen. Und man muss mit ihm spielen, ihn füttern und ihn pflegen. Aber nicht nur Zeit, auch Platz ist für das Tier wichtig. Die Wohnung muss groß genug sein für den Hund, den man sich anschaffen will. Und nicht zu vergessen, ein Hund kostet auch einiges. Für Hundesteuer, Tierarzt, Pflege und Nahrung muss man im Monat rund 70 Euro ausgeben.
Bin ja gespannt, was für ein Hund du dir aussuchen wirst.
Tja, weiß auch nicht so genau.
Na, hier im Tierheim hast du auf jeden Fall eine Riesenauswahl.
Das ist es ja. Wie soll ich mich da entscheiden?
Das ist kein Problem. Dann entscheide ich eben, was für einen Hund wir mit nach Hause nehmen.
Und?
Wir nehmen einen Pudel.
Einen Pudel?
Ganz genau. Der fühlt sich bei uns bestimmt pudelwohl.
Einer der beliebtesten Familienhunde ist der Pudel. Er ist munter, mag die Nähe zum Menschen und sieht niedlich aus. Pudelartige Hunde gibt es schon seit dem Mittelalter. Sie sind aus einer Kreuzung aus Hüte- und Jagdhunden entstanden, die bei der Jagd nach Wasserwild eingesetzt wurden. Damals hatten sie ein zottiges Fell. Die heutigen Pudel sehen zwar anders aus, aber einige Eigenschaften haben sie von ihren mittelalterlichen Vorfahren geerbt. Von den Hütehunden die Gelehrigkeit und die Wendigkeit. Und von den Jagdhunden den Spaß am Wasser. Dass der Pudel Wasser mag, zeigt sich auch im Namen. Der Name Pudel kommt von dem altdeutschen Wort Pfuhl. Und das bedeutet so viel wie Pfütze. Und das Wort Pudeln heißt im Wasser planschen. Und wenn wir sagen, der ist ja pudelnass oder nass wie ein Pudel, dann erklärt sich das aus der Vorliebe des Pudels für Wasser.
Also nee, Tess. Ein Pudel ist nix. Der bellt nicht laut genug. Glaube ich. Wie soll der da Einbrecher abschrecken?
Ach komm, Theo. Der kleine schwarze Pudel da drüben sieht so süß aus.
Nee, hat sich ausgepudelt. Und Quentin mag ihn auch nicht. Der Hund müsste schon ein bisschen größer sein. Wie der da vorne, der am Zaun steht. Ein reinrassiger Wauwau.
Du meinst Chow Chow.
Sag ich doch.
Der Spitz ist von Natur aus sehr argwöhnisch und deshalb ein besonders guter Bewacher und Aufpasser. Sobald sich jemand nähert, bellt er sofort laut los. Im Mittelalter hatte der Spitz einen Spitznamen. Er wurde Mistbello genannt, weil seine Hundehütte meist auf einem Misthaufen stand. Heute gibt es verschiedene Arten. Man kann sie an ihrer Größe oder an der Farbe ihres Fells erkennen. Da gibt es zum Beispiel den Zwerg und Kleinspitz. Ein hervorragender Aufpasser. Kommt jemand, den er nicht kennt, bellt er sofort. Und zwar sehr laut. Wesentlich seltener bellt ein anderer Spitz. Der Chow Chow. Ihn erkennt man leicht an seiner bläulichen Zunge. Er gilt als zurückhaltend und meist schließt er sich nur einem einzigen Menschen an. Ursprünglich stammt der Chow Chow aus China. Von dort kam er vor über 100 Jahren zu uns nach Europa. Der Name Chow Chow bedeutet so viel wie guter Bissen oder lecker, lecker. Denn in China haben die Menschen damals den Chow Chow gerne gegessen.
Wenn ich es mir so recht überlege, dieser Chow Chow ist eigentlich zu klein.
Na und? Dafür hat er aber eine schöne blaue Zunge.
Ich brauche einen großen Hund, der abschreckend wirkt und jeden sofort in die Flucht schlägt. Ich brauche eine Dogge.
Die deutsche Dogge zählt zu den größten Hunden, die es gibt. Nur der irische Wolfshund ist noch ein kleines bisschen größer. Wenn eine deutsche Dogge sich aufrichtet, kann sie ihre Vorderpfoten auf die Schultern eines Erwachsenen legen. Die Größe kann einem schon Angst machen. Dabei ist die deutsche Dogge ein ruhiges und sehr gutmütiges Tier. Ein friedliches Wesen, das auch beim Spielen mit Kindern nicht aus der Ruhe gerät. Wer sich eine deutsche Dogge zulegen möchte, braucht allerdings eine große Wohnung und muss einiges an Geld für das Futter ausgeben. Denn eine deutsche Dogge verdrückt am Tag einige Pfund Fleisch.
Oh, dieses Gekläffe hier ist ja nicht zum Aushalten. Kommt es, ich nehme die Dogge und dann ab nach Hause.
Nix gibt's. Die Dogge kommt mir nicht ins Haus. Für das Riesenvieh haben wir nicht genug Platz in der Wohnung. Und außerdem frisst sie uns alle Vorräte weg.
Typisch, Tess. Hat mal wieder nur Angst, dass sie nicht genug zu futtern kriegt.
Oh, wie süß.
Danke, Tess.
Ich meine nicht dich, sondern die kleinen Hundebabys, die da vorne bei ihrer Mutter liegen. Oh, sind die nicht niedlich? Lass uns so ein kleines Hundebaby nehmen. Theo, bitte, 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 bitte,
auf
bitte.
Auf keinen Fall. Die sind viel zu jung. Und die haben ja noch nicht mal die Augen auf. Wie sollen die da aufpassen?
Neugeborene Hundekinder wollen in den ersten Tagen nach ihrer Geburt nur eines: schlafen und trinken. Sie kriechen auf dem Bauch und suchen nach den Zitzen ihrer Mutter, damit sie Milch trinken können. Dabei müssen sich die kleinen Welpen ganz auf ihren Tastsinn verlassen. Denn nach der Geburt sind ihre Augenlider noch geschlossen. Sie können nichts sehen und auch nichts hören. Erst 2 Wochen nach der Geburt entwickeln sich Gehör und Sehvermögen. Nach 3 bis 4 Wochen werden die Kleinen putzmunter. Sie fangen an zu spielen und zu toben. Nun beginnen sie, sich an andere Hunde und auch an Menschen zu gewöhnen. Diese Zeit ist für die jungen Tiere sehr wichtig. Was sie jetzt lernen, werden sie nie wieder vergessen. Wenn die Kleinen 2 bis 3 Monate alt sind, kommen sie auch ohne ihre Mutter zurecht. Jetzt kann man sie zu sich in die Familie holen.
Okay, okay, dann nehmen wir halt keine Hundebabys. Aber ein junger Hund soll es schon sein. Theo? Theo!
Hä? Was?
Kannst du mal deine Hände von den Ohren nehmen?
Ich kann es nicht mehr hören. Mir geht diese Bellerei hier auf den Wecker. Lass uns gehen.
Und der Hund?
Ach so.
Lass uns den Mischling dort drüben nehmen. Den mit den langen Schlappohren und dem braunen Wuschelfell. Zwar kein Hundebaby, aber immerhin noch ein ganz junger Hund.
Ich weiß ja nicht. So wie der aussieht, kann der doch nicht mal einer Fliege ein Haar krümmen. Und wenn dann ein Einbrecher kommt, kann der überhaupt bellen?
Hanna.
Also von mir aus.
Yippie!
Wer sich einen Hund zulegen möchte, hat die Qual der Wahl. Schließlich gibt es über 400 Hunderassen. Welchen soll man nehmen? Vor allem Familien mit Kindern müssen beim Hundekauf darauf achten, dass der Hund sich auch mit Kindern versteht. Deshalb muss er einiges aushalten können. Der Hund darf nicht ängstlich oder nervös sein. Und auch wenn es mal lauter wird, sollte er die Ruhe bewahren. Beim Spielen muss er es aushalten, wenn er von den Kindern aus Versehen auch mal etwas grob angefasst wird. Diese Voraussetzungen erfüllen vor allem große Hunderassen wie Terrier, Bernardiner, Boxer, Collie oder Neufundländer. Aber auch kleine Hunderassen wie Beagle, Pudel oder Rauhaardackel eignen sich für Kinder.
Hoffentlich haben wir uns auch für den richtigen Hund entschieden. Ist schon ein bisschen jung.
Aber dafür sehr süß. Wie soll er denn heißen?
Wir nennen ihn Erbse.
Erbse?
Na ja, weil er noch so klein ist. Am besten, wir beginnen sofort mit seiner Ausbildung. Der Kleine hat noch eine Menge zu lernen.
Aha. Führst du ihn an der Leine oder ich?
Ich natürlich. Der soll gleich merken, wer hier der Chef ist. Also, Erbse, komm, wir gehen. Wir gehen, habe ich gesagt.
Na, der hört ja aufs Wort. Fragt sich, wer hier der Chef ist. Du oder der Hund?
Sehr witzig, Tess. Erbse. Erbse, komm! Nun los, beweg dich!
Einem jungen Hund muss man viel beibringen. Wenn wir ihn rufen, soll er kommen. Er soll fremde Menschen nicht anfallen oder gar beißen. Und wenn er frei läuft, soll er anderen Tieren, Joggern oder Radfahrern nicht hinterherjagen. All das muss ein Hund lernen. Wenn man ihn bestrafen will, muss man das sofort tun. Sonst versteht das Tier nicht, was es falsch gemacht hat. Ganz wichtig, den Hund nie schlagen. Er versteht schon an unserem Tonfall, dass er etwas nicht richtig gemacht hat. Grundsätzlich gilt bei der Erziehung des Hundes viel mit ihm spielen. Und wenn er etwas richtig gemacht hat, sollte man den Hund loben und ihn streicheln und ihm damit zeigen, dass er zu unseren besten Freunden gehört.
Na, Tess, wie mache ich mich so mit einem Hund an der Leine? Toll, nicht? Schau nur, wie er mit dem Schwanz wedelt und sich freut. Ja, meine kleine Erbse. Herrchen geht mit dir spazieren, gell? Sollst du dein Herrchen anknurren? Wo gibt's denn sowas? Na, warte, das werde ich dir schon austreiben.
Kannst du mir mal verraten, wo wir eigentlich hingehen?
Zur großen Wiese. Da bringe ich dem Kleinen hier erstmal Manieren bei.
Und dir müsste man auch mal Manieren beibringen. Du zerrst ja wie ein Verrückter an der Hundeleine.
Der bleibt ja auch an jedem Grashalm stehen und schnüffelt rum. Nun komm schon, Erbse.
Für uns Menschen sind die Augen das wichtigste Sinnesorgan. Für Hunde ist es die Nase. Sie können viel besser riechen als Menschen. Während wir in unserer Nase 5 Millionen Riechzellen haben, hat zum Beispiel ein Dackel 125 Millionen Riechzellen. Schäferhunde sogar 220 Millionen. Mithilfe ihres ausgeprägten und feinen Geruchssinns finden Hunde sich in ihrer Umwelt zurecht. Deshalb beschnuppern Hunde auch alles. Sie erkennen so zum Beispiel, wo sie gerade sind oder ob sie einen Freund oder Feind vor sich haben. Hat sich ein Hund erst einmal einen Geruch eingeprägt, vergisst er ihn nicht wieder. Weil Hunde so gut riechen können, werden sie auch als Such- und Spürhunde eingesetzt. Für einen Jäger können sie die Spur eines Rehs verfolgen, einem Polizisten bei der Suche nach einem Verbrecher helfen und als Lawinenhunde können sie unter dem Schnee verschüttete Menschen aufspüren.
Versuche ich ja, aber der Hund zieht so an der Leine. Erbse, nun mach doch mal langsam. Halt, nicht so schnell. Erbse!
Hunde können nicht nur schneller als wir laufen, sondern auch weiter. Denn Hunde sind sehr ausdauernde Lauftiere. Ein Hütehund beispielsweise, der eine Schafherde bewacht, läuft an einem Tag rund 200 Kilometer. Und dabei legt er ein Tempo vor, bei dem wir nicht mitkommen. Jeder, der einmal mit einem Hund an der Leine spazieren geht, bekommt dies zu spüren. Der Hund zieht kräftig an der Leine, weil er gerne schneller laufen will. Wäre er nicht an der Leine, würde er beim Spaziergang 2 bis 3 Mal so weit laufen wie wir.
So, da wären wir.
Und hier auf der Wiese willst du den Hund nun erziehen?
Genau. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Erbse, ich werfe jetzt das Stöckchen und du holst es dann und bringst das Stöckchen wieder zu mir zurück. Verstanden? Also, weg mit dem Stock. Und los geht's! Na, was stehst du denn hier noch rum? Hol das Stöckchen!
Vielleicht ist er dafür einfach noch ein bisschen zu jung.
Ach was, dem werde ich schon noch beibringen, dass er zu gehorchen hat.
Im Alter von 2 bis 3 Monaten kann ein Hund in eine Familie aufgenommen werden. Nicht mehr Hunde, sondern seine Herrchen sind nun die neuen Mitglieder seiner Meute. Und wie es in seiner Natur liegt, versucht der Hund die Führung über die neue Meute zu übernehmen. Da der Hund uns aber nicht auf der Nase herumtanzen soll, müssen wir ihm zeigen, wer der Herr im Hause ist. Mit anderen Worten, wir müssen ihn erziehen. Die täglichen Spaziergänge stärken für den Hund das Gefühl, zu wem er gehört. Und besonders wichtig ist es, die jungen Tiere viel zu loben und viel mit ihnen zu spielen.
Das war Hundsmiserabel, mein Kleiner. Wenn ich sage Platz, dann machst du auch Platz.
Du musst den Hund mehr loben, dann lernt er auch besser.
Loben? Für was denn? Der hört doch nicht.
Glaube ich aber doch. Schau nur, wie er dich anschaut. Den Kopf zur Seite geneigt, die Zunge hängt aus dem Maul.
Und was will er mir damit sagen?
Wahrscheinlich, rutsch mir den Buckel runter, du Trottel.
Hunde können zwar nicht reden, aber sie haben eine eigene Sprache, mit der sie sich untereinander verständigen können. Sie geben Laute von sich und bellen, knurren, winseln und jaulen. Sie ducken sich auf den Boden, springen in die Luft, wedeln mit dem Schwanz, stellen ihre Ohren auf, neigen den Kopf zur Seite. Durch Körperhaltung, Schwanzstellung, Mimik und Laute machen sie deutlich, wie es ihnen geht, ob sie etwas mögen oder ablehnen, ob sie traurig sind oder sich freuen.
So, jetzt versuche ich es nochmal, im Guten, mit viel Loben.
Du wirst sehen, dann gehorcht der Hund auch.
Also, Erbse, nochmal. Ich werfe das Stöckchen und du bringst es mir wieder. Und los geht's. Ja.
Boah, der geht ja ab wie eine Rakete.
Was für ein Tempo. Erbse scheint wohl ein Windhund zu sein.
Windhunde zählen zu den schnellsten Hunden. Sie haben einen langen, schmalen Kopf, einen biegsamen Körper und einen kräftigen Brustkorb. Aufgrund ihrer Schnelligkeit wurden Windhunde früher für die Jagd eingesetzt. Dabei verfolgten sie sogar Geparde. Und das, obwohl Geparde mit bis zu 100 Stundenkilometern zu den schnellsten Tieren an Land gehören. Bei der Jagd hetzen sie ihrer Beute hinterher. So lange, bis das Beutetier nicht mehr kann. Zwar werden Windhunde heutzutage kaum noch mit auf die Jagd genommen, aber ihr unbändiger Drang, sich zu bewegen, und ihr Jagdinstinkt ist ihnen geblieben. Lässt man sie von der Leine, rennen sie sofort los, sobald sie ein flüchtendes Tier, wie zum Beispiel einen Hasen, sehen. Windhunde brauchen also viel Auslauf. Wie schnell Windhunde wirklich sind, kann man bei einem Wettrennen testen. Man hat keine Chance. Vor allem nicht gegen den Greyhound. Er ist der schnellste unter den Windhunden und erreicht Spitzengeschwindigkeiten von über 60 Stundenkilometern. So schnell wie ein Moped.
Theo, es ist schon fast dunkel. Wollen wir nicht langsam mal nach Hause gehen?
Du hast recht. Sonst verläuft sich unser Hund noch, weil er im Dunkeln nichts mehr sieht.
Kannst du mir mal sagen, was dir der Laternenpfahl getan hat? Warum rennst du denn einfach dagegen? Ich glaube, der Einzige, der hier nichts mehr sieht, bist du.
Au, mein Kopf, alles nur wegen diesem Köter. Au.
Wenn es abends dunkel wird, finden sich Hunde besser zurecht als wir. Denn Hunde können in der Dämmerung besser sehen. Das hängt damit zusammen, dass ihr Augenhintergrund mit einer glänzenden Schicht überzogen ist. Die Augen sind sozusagen verspiegelt. Fällt Licht in ihr Auge, wird dieses Licht noch einmal wiedergespiegelt. Das wenige Licht nutzen sie somit zweimal aus. Die glänzende Schicht in ihren Augen ist auch dafür verantwortlich, dass ihre Augen im Dunkeln leuchten, sobald sie zum Beispiel mit einer Taschenlampe angestrahlt werden.
Zum Glück wieder zu Hause. Mein Schädel dröhnt immer noch. Ich leg mich erstmal hin.
Und ich singe dir ein Schlaflied.
Bloß nicht! Hunde haben doch gute Ohren. Und bei deinem lärmenden Schreigesang flippt er doch aus und fängt wieder an mit seinem Gekläffe.
Krach und Lärm mögen Hunde nicht, denn sie haben empfindliche Ohren und können sehr gut hören. Sie registrieren sogar hohe Töne, die wir überhaupt nicht hören können. Oft wundern wir uns, wenn ein Hund auf einmal seine Ohren aufstellt und sich aufrichtet. In dem Moment hat er etwas gehört, was für unsere Ohren nicht hörbar ist. Zudem erkennen Hunde genau, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Denn ihre Ohrmuscheln können sie bewegen und so Töne und Laute viel besser orten als wir.
Tess, ich geh mal rüber in meine Werkstatt.
Psst! Erbse ist doch gerade eingeschlafen. Wir müssen jetzt ganz leise sein.
Erbse, Erbse, Erbse! Alles dreht sich nur noch um den Hund. Mir reicht's langsam.
Nun stell dich nicht so an. Kannst doch auch mal leise sein. Sonst stören wir Erbse beim Träumen.
Beim Träumen? Ein Hund träumt doch nicht.
Doch, Hunde träumen.
Nein, tun sie nicht.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ich gehe jetzt in meine Werkstatt.
Wenn Hunde schlafen, träumen sie. Genau wie wir. Und ebenso wie der Mensch bewegt sich auch der Hund, während er träumt. Hunde bewegen plötzlich ihre Beine. Sie wedeln mit dem Schwanz, ihr Körper zuckt oder sie geben Laute von sich. All das sind Anzeichen dafür, dass der Hund gerade träumt. Er verarbeitet all das, was er erlebt hat und ist in diesem Moment in einem tiefen Schlaf versunken. Wenn er jetzt geweckt wird, kann es sein, dass er verärgert reagiert und vielleicht sogar zuschnappt. Deshalb soll man schlafende Hunde am besten in Ruhe lassen und nicht wecken.
Sag mal, Tess, was riecht hier eigentlich so komisch?
Keine Ahnung. Oh, jetzt riecht es aber auch. Der Geruch kommt, glaube ich, aus deiner Werkstatt. Tatsächlich. Boah, wie es hier drin stinkt.
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dieser Hund hat in meine Werkstatt gemacht.
Und was für ein Riesenhaufen.
Jetzt reicht's. Ich hab genug von diesem Hund.
Aber Theo.
Nix aber. Der Hund kommt weg. Aus. Ende. Basta.
Sobald ein kleiner Vierbeiner in eine Familie aufgenommen wird, muss er als erstes lernen, dass er sein Geschäft nicht in der Wohnung, sondern im Freien macht. Er muss stubenrein werden. Dabei kann man ihm helfen. Man muss nur darauf achten, wie sich der Hund verhält. Wenn er winselt, unruhig ist und sich im Kreis dreht, heißt das, dass er muss. Jetzt sollte man ihn schnell nach draußen bringen. Aber auch morgens und abends muss der Hund ausgeführt werden.
Schade, dass Erbse weg ist. Das nächste Mal überlegst du dir vorher, ob du dir wirklich einen Hund zulegen willst.
Hast ja recht. Für den Hund braucht man eben so viel Zeit. Da komme ich ja gar nicht mehr dazu, meinen sensationellen wissenschaftlichen Erfindungen nachzugehen.
Zum Glück haben unsere Nachbarn den Hund genommen. Da geht's ihm gut. Und wenn die in den Urlaub fahren, nehmen wir so lange den Kleinen.
Das gibt's doch gar nicht.
Was ist denn?
Mein Knördelschwabbelisator lag hier unter meinem Bücherstapel.
Typisch, Theo. Habe ich dir doch gleich gesagt, dass dieses Knördeldingens keiner geklaut hat. Hättest du vorher richtig geschaut, hätten wir uns die ganze Aktion mit dem Hund sparen können.
Ist ja schon gut. Aber trotzdem muss ich meine super Spezialerfindungen vor Einbrechern schützen. Sicher ist sicher.
Sag bloß, dass du dir jetzt doch einen Hund zulegen willst.
Nee, nee. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich habe den perfekten Schutz vor Einbrechern.
Ach ja?
Du musst nur einmal singen und ich nehme das Ganze auf einem Kassettenrekorder auf.
Und dann?
Na, ist doch klar. Ich habe einen speziellen Spezialtüröffner gebaut. Und wenn jemand die Tür zu meiner Werkstatt aufmacht, ertönt dein Gesang. Und dein Gesang schlägt schließlich jeden Einbrecher in die Flucht.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel ins alte China oder auf eine Schatzsuche. Seid dabei, wenn es um Fußball oder um die Formel 1 geht. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Auf Entdeckungsreise durch die Welt des Wissens lädt euch Was ist was auch im Internet ein. Unter www.wasistwas.de findet ihr viele Informationen zu den Themen Natur und Tiere, Geschichte, Wissenschaft, Technik, Sport und Kultur. Und ihr könnt Mitglied werden im kostenfreien Was ist was Club, der euch viele Extras wie ein eigenes Wissensarchiv oder tolle Wissensspiele bietet. Schaut doch mal vorbei!